Agenda Spezial, der Politik-Podcast, der in die Tiefe geht. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel.
Willkommen zu einem neuen Agenda Spezial. Diese Folge wird ermöglicht durch unseren Sponsor Janssen Deutschland. Mein Name ist Philipp Eins. Schönen guten Tag. Die To-Do-Liste der Bundesregierung für den diesjährigen G7-Vorsitz ist vollgepackt mit guten Absichten. Die Welt soll nachhaltiger werden, wirtschaftlich stabiler, gesünder und auch sozial gerechter. Angesichts der vielen Krisen klingt das nach einem harten Job für die 7 starken Industrienationen des Westens. Denn neben dem Krieg in der Ukraine und der heftigen Inflation weltweit, da gibt es ja auch noch Corona. Die Pandemie ist längst nicht vorbei und die Vorbereitungen, die laufen für die nächste Welle jetzt im Sommer und im Herbst. Was jetzt getan werden muss, damit die Welt gegen Corona und weitere Pandemien gerüstet ist und was die G7 dazu beitragen können, das frage ich heute Andreas Gerber, Vorsitzender der Geschäftsführung von Janssen Deutschland. Hallo, Herr Gerber.
Schönen guten Tag.
Herr Gerber, mit Blick einmal auf den Corona-Herbst. Wie müssen sich die Staaten global jetzt aufstellen, um diese jetzt auch kommende, noch weiter laufende Krise zu meistern?
Ja, ich glaube, zunächst mal können wir uns jetzt ja über eine Zeit freuen, wo wir da alle zusammenkommen können. Nicht zuletzt deswegen, weil wir ja auch was geschafft haben in den letzten Jahren, in kürzester Zeit hocheffektive, aber auch sichere Impfstoffe und Therapien gegen Covid zu entwickeln. Das ermöglicht uns jetzt gewisse Freiheiten. Gleichzeitig, ja, die nächste Pandemiewelle wird kommen. Wir wissen noch nicht genau, wie sie aussehen wird. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir auch als Staatengemeinschaft hier sehr gut vorbereitet sind.
Ja, denn es ist ja eine globale Aufgabe. Ein Virus kennt keine Grenzen, so wie wir sie haben. Politik und Wirtschaft eben leider schon. Und wir sehen ja auch, dass die Verteilung von Impfquoten doch sehr unterschiedlich sind auf der Welt. Was können die G7 da unternehmen?
Ja, Sie nennen richtigerweise, dass der Virus vor Landesgrenzen keinen Halt macht. Der geht viral. Ja. Wir begrüßen es sehr, dass die G7 Gesundheitsminister sich unlängst auf einen neuen pandemischen Pakt geeinigt haben. Hier geht es um Pandemievorsorge. Worum geht es hier? Es geht ja einmal darum, sicherzustellen, dass wir einen regen Datenaustausch haben, dass wir auch mögliche neue Pandemien früh erkennen, also das Monitoring. Dann geht es darum, dass man möglichst schnell auch Impfstoffkandidaten identifizieren kann, möglichst schnell auch in die Entwicklungs- und regulatorischen Prozesse bekommt. Aber auch sehr stark darum, dass wir dann natürlich sicherstellen, dass auch die Primärversorgung in den Ländern stark ist. Das heißt, wir brauchen hier die Logistik, die Kühlketten, wir brauchen aber auch die Ärzte und die Pfleger an der Frontline. Und das hat sich heute so dargestellt, dass vor allen Dingen in den Entwicklungs- und Schwellenländern das größte Problem war in der derzeitigen Pandemiephase. Weil genug Impfstoff ist ja verfügbar, aber die Frage ist, wie kommt der Impfstoff auch dann hinten letztendlich zu den Menschen vor Ort?
Das heißt, ich höre da so raus, also Netzwerke, Lieferketten, das muss besser verzahnt werden, das muss besser laufen.
Das muss besser laufen. Da haben wir, glaube ich, auch in der ersten Pandemiewelle sehr viel gelernt, wo wir doch gesehen haben, dass hier teilweise die nationalen Interessen sehr hoch waren, dass es Einfuhr-Ausfuhrstopps gab. Das hilft natürlich nicht, weil auch die Entwicklung, aber auch die Produktion von Impfstoffen ist ein komplexer Prozess. Das läuft meistens über viele verschiedene Länder. Also kein Land kann dafür sich beanspruchen, auch alleine einen Impfstoff zu entwickeln, herzustellen und zu verteilen. Da müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass die Lieferketten funktionieren, dass es da keine Handelsbarrieren gibt da, glaube ich, ist die G7 auf einem guten Weg, aber da erwarten wir uns auch von der G7 eine klare Aussage hierzu.
Aber genau dazu will ja die G7 auch jetzt wirklich den Motor andrehen und will da ordentlich einen Zahn zulegen. 70% der Weltbevölkerung sollen bis Mitte des Jahres geimpft werden. Das unterstützt die Bundesregierung. Nun sehe ich aber, dass der Austausch von Impfstoffen über globale Netzwerke, die es ja gibt, zum Beispiel COVAX, nicht so wirklich erfolgreich läuft. Also Afrika ist noch immer stark unterversorgt mit Impfstoffen. Was muss da passieren?
Ja, ich denke, das Problem ist an der Stelle schon vielschichtig. Also ich glaube, es wäre zu kurz gesprungen zu sagen, es liegt jetzt primär mal daran, dass nicht genug Impfstoff produziert wird. Das ist nicht der Fall. Es gibt derzeit wesentlich mehr verfügbaren Impfstoff als Nachfrage weltweit. Das sind viele hunderte Millionen Impfstoffe, die sind auf Lager. Die werden irgendwann leider auch wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen sein, weil sie abgelaufen sind. Das heißt, hier müssen wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Das eine ist Impfbereitschaft. Wir brauchen auch in Entwicklungs- und Schwellenländern Impfkampagnen. Da müssen auch die Menschen aufgeklärt werden. Ich habe eben schon das Thema erwähnt, der letzten Meile, also die Logistik und Kühlkette hin zu den Menschen, die Primärversorgung durch Ärzte, durch Schwestern, durch Pfleger. Da sehen wir im Augenblick die größeren Barrieren. Wir haben ja als globale Pharmafirmen inzwischen mehr als 300 Allianzen geschlossen mit auch kleinen und mittleren mittelständischen Firmen in Entwicklungsländern, in Schwellenländern, um mehr Impfstoffe zu produzieren. Das Problem ist, auch die Impfstoffe liegen da im Augenblick auf dem Lager. Ja, die gehen nicht raus. Das heißt, wir brauchen beides. Wir brauchen Produktionskapazitäten, wir brauchen Technologietransfer, wir brauchen aber auch eine klare Stärkung des primären Gesundheitssektors vor Ort.
Aber Sie sagen gerade, ja, Impfstoffe, die liegen in den Regalen, die verfallen. Gleichzeitig brauchen wir auch immer neue Impfstoffe. Also das Virus ändert sich, Impfstoffe müssen angepasst werden und vielleicht ja dann eben auch lokal in den Regionen schneller und besser produziert werden. Auch das unterstützt die Bundesregierung, lokale Impfstoffentwicklung in Entwicklungsländern, zum Beispiel in Afrika. Die Pharmabranche, die ist ja aber stets gegen die Freigabe von Patenten gewesen. Warum eigentlich in so einer doch dramatischen Lage?
Ja, wir haben natürlich jetzt auch die Entscheidung der WTO zur temporären partiellen Freigabe des geistigen Eigentums auf die Impfstoffe zur Kenntnis genommen. Persönlich denke ich, war das eine sehr stark politisch motivierte Entscheidung. Ich glaube nicht, dass dadurch eine Impfdose mehr oder schneller beim Patienten auch in Entwicklungs- und Schwellenländern ankommt. Warum ist das so? Was haben wir denn gelernt in der letzten Pandemie? Wir haben hier in Rekordzeit mehrere effektive, sichere Impfstoffe entwickeln können, in einer großen Quantität herstellen können, auch jetzt sehr stark über Tech-Transfers, lokale Partnerschaften auch in Schwellenentwicklungsländer bringen können. Wie ich eben sagte, es sind mehr Impfstoffe vorhanden, als im Augenblick gebraucht werden. Das heißt, die Freigabe des geistigen Eigentums an der Stelle ist überhaupt nicht zielführend. Ja. Woran man jetzt arbeiten müsste, wäre, dass man diese Partnerschaften weiter ausbaut, dass man in der Lage ist, auch Anreize zu schaffen für Firmen, auch für Public-Private Partnerships, weiter zu investieren in neue Plattformen. Man weiß ja nicht genau, welcher Impfstoff, welche Therapie nächstes Mal gebraucht wird. Und da wird es halt verloren. Ja. Regulatorische Prozesse, die müssen länderübergreifend verzahnt passieren, möglichst standardisiert, dass wir da auch schneller werden können der Zulassung. Und dann wird es auch gelingen, schneller mehr Impfstoffe dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Aber die Freigabe des Patentschutzes an der Stelle ist aus meiner Sicht wenig zielführend, könnte im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass weniger Anreiz besteht, auch für private Investoren, für die Pharmaindustrie, sich mit der Entwicklung neuer Impfstoffplattformen oder Therapieplattformen zu beschäftigen.
Schauen wir doch mal von der Welt auf Deutschland und gucken, was hier bei uns so passiert und wie wir hier durch die Pandemie kommen. Machen wir das eigentlich hier in Deutschland bislang ganz gut oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, wir Deutschen neigen immer dazu, alles sehr kritisch zu sehen und ich gehöre auch dazu, aber ich denke, da ist auch viel Positives passiert. Ich glaube, das System an sich hat die Pandemie insgesamt gut gemeistert. Wir haben ja auch Gott sei Dank hier bei uns genügend Krankenhausbetten gehabt und im Großen und Ganzen eine gute Gesundheitsversorgung hat uns geholfen in der Pandemie. Ja, in der Rückschau kann man natürlich sagen, woran hat es gemangelt? Wir hören ja immer wieder das Thema Digitalisierung, Ausstattung der Gesundheitsämter. Die faxen immer noch die Meldungen zum RKI.
Was alles viel länger und
was viel länger dauert, ja. Da muss ich schon sagen, das müsste ja eigentlich nicht mehr so sein. Und wenn man es erschaffen würde, wirklich mal die wesentlichen Institutionen, die hier zusammenspielen müssen, gut zu vernetzen, auf den neuesten Standard zu bringen, dann könnte man sicherlich viel gewinnen. Auch zum Beispiel, indem es gelänge, schneller zu identifizieren, wer sind eigentlich die Gruppen von Menschen, die stärker betroffen sind, wo hat das Virus auch vielleicht stärkere Symptome? Wo steckt man sich schneller an? Da hätte man sicherlich früher herausfinden können, aha, für Kinder auf dem Sportplatz war die Gefahr vielleicht eher überschaubar. Und ich als Vater von drei Söhnen muss auch sagen, da haben wir gelitten. Ne? Müsste vielleicht zukünftig nicht mehr so sein.
Wenn wir jetzt mal schauen auf die nächste Welle, die jetzt ja bevorsteht, jetzt gerade im Sommer, dann auch spätestens im Herbst. Was muss da im Pandemie-Management noch besser werden? Ganz konkret.
Ja, also das Thema Digitalisierung schon angesprochen. Hier muss mit Sicherheit Fortschritt gemacht werden, zwar nicht nur national, es geht hier auch sehr stark um die Datenvernetzung. Die Pandemie ist ja ein weltweites Phänomen. Man muss also sehr frühzeitig erkennen können, wo sich eine neue Pandemie ankündigt. Man muss versuchen, auch dieses ja, Viruspathogenen zu identifizieren, möglichst schnell. Also braucht es einen regen Austausch von Daten, von Informationen, auch in Netzwerken. Und da muss man natürlich herausfinden, ja, wo sind denn Impfstoffplattformen, eventuell gegenwärtige Impfstoffe, die man adaptieren kann. Hierzu brauchen wir eine starke Partnerschaft, einen starken Austausch und die Verwendung geeigneter Daten. Das ist mal die Grundlage davon.
Ja, da sprechen Sie jetzt ein auch heikles Thema an, nämlich Big Data im Gesundheitswesen. Das ist ja ein Riesenthema. Also Krankenkassen, auch Pharmabranche, die drängen ja auf mehr Austausch von Gesundheitsdaten, eben wie Sie gerade beschreiben, einfach um bessere Forschung betreiben zu können, um schneller auch Viren identifizieren zu können. Andererseits, Datenschützer warnen ja vor dem gläsernen Patienten, wenn man eben zu viel Zugriff auf Daten erlaubt. Wer hat recht?
Ja, es haben natürlich beide recht. Und es gibt ja auch Wege, wie man das vernünftig aufsetzen kann. Ist ja keiner daran interessiert, dass wir hier persönliche Daten frei verfügbar machen. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht ja um eine Aggregation von Daten. Pseudonymisiert, anonymisiert, das ist ja ausreichend. Letztendlich brauchen wir zur Bewältigung dieser Probleme, aber auch anderer Probleme, Herausforderungen in der medizinischen Forschung, in der im Gesundheitssystem, brauchen wir Daten, die auch gut vernetzt sind, ausreichende Daten, strukturiert sind, die zugänglich sind. Ja, und das sind natürlich Daten von Patienten, Thema elektronische Patientenakte. Da gibt es aber auch Daten aus klinischen Studien. Da gibt es, wie ich eben besprochen habe, die Daten, wo man eben dieses Monitoring macht der neuen Virusvarianten. Wichtig ist, dass man diese Daten vernünftig zusammenführt, strukturiert, zugänglich macht. Und da muss ich sagen, gibt es große Defizite. Gerade in Deutschland ist es heute so, dass zum Beispiel private Unternehmen heute, Stand heute, keinen Zugang haben zu Forschungsdaten. Ja. Und das ist natürlich problematisch, weil ja auch wir in unseren Prozessen, in den klinischen Prozessen, Entwicklungsprozessen Daten generieren, die auch gern zur Verfügung stellen. Und wie ich eben sagte, der Zusammenschluss der Daten ist da entscheidend. Da sind wir ausgeschlossen im Augenblick und das ist mit Sicherheit nicht zielführend, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja auch der Bereich sind, der am stärksten auch in die Entwicklung neuer Medikamente, sei es Impfstoffe oder Therapien, investiert.
Ich denke mir manchmal, naja, da sind ja Positionen, die gegeneinander stehen, die man auch ganz gut miteinander verbinden könnte. Also Big Data im Gesundheitswesen, medizinischer Fortschritt durch Datenzugriff, aber ein starker Datenschutz durch Anonymisierung, das könnte ja auch ein Standortvorteil sein für Deutschland und Europa.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass Deutschland da jetzt auf der einen Seite natürlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zurückliegt, gleichzeitig eine Chance hat. Wir haben ein starkes Gesundheitssystem, wir haben eine sehr starke akademische Forschung in Deutschland. Wir haben starke, größere mittelständische Unternehmen. Was fehlt tatsächlich jetzt? Der Mut, hier mal einen größeren Schritt zu wagen. Es würde auch dazu führen, dass wieder mehr Forschungs- und Entwicklungsprojekte nach Deutschland kommen, dass mehr investiert wird. Also wäre auch ökonomisch ein großer Vorteil, wenn wir hier wirklich mal jetzt einen Schritt nach vorne machen würden in Deutschland.
Wir haben ja gerade mit globalem Blick gesprochen über Lieferketten. Wie ist das Thema, wie schätzen Sie das Thema für Deutschland ein? Ist das auch hier ein Problem, dass wir teilweise in der Gesundheitsversorgung abgeschnitten waren oder zu sehr auch abhängig waren vom Weltmarkt?
Also zunächst mal müssen wir ja positiv feststellen, dass wir auch während der ganzen Pandemiephase eigentlich keinen wirklichen Notstand an Versorgung hatten, auch an Medikamenten. Also es gab kurzfristig einige Engpässe, vor allen Dingen im Bereich von generischen Medikamenten, die teilweise aus dem asiatischen Raum kommen. Im Bereich der hochinnovativen Medizin hat es so gut wie keine Lieferkettenstörungen gegeben. Das heißt,
Aspirin war vielleicht mal ausverkauft, richtig, aber die wichtigen Sachen.
Die Menschen waren versorgt. Ja. Natürlich spricht allerdings dafür zu sagen, was muss man eigentlich vor Ort haben, auch im Blick auf Vorsorge für möglicherweise nächste Wellen. Wir sehen auch gerade durch die Corona-Pandemie weitere Störungen in Lieferketten, jetzt in China ganz akut. Da muss man sich schon Gedanken drüber machen. Man muss aber, glaube ich, auch davon abkommen, zu glauben, dass man hier alles national in Deutschland vor Ort haben muss. Ja, es gibt ja auch Europa, es gibt ja auch globale Partnerschaften. Wichtig ist, dass wir insgesamt ein Netzwerk haben an Produktionsstätten, aber auch an Forschung und Entwicklung, auf das wir zugreifen können, was wir auch flexibel skalieren können. Ja, und auch da würde ich sagen, wäre es zu weit gegriffen zu sagen, dass man das in Deutschland alles alleine machen kann.
Das heißt, wenn ich es mal anders beschreibe, dieser Reflex, wir sind zu abhängig von der Weltwirtschaft, lasst uns doch mal lieber lokal produzieren, das wäre einfach zu kurz gegriffen, weil es so gar nicht mehr geht.
Ja, es geht nicht. Man weiß ja zum Beispiel auch gar nicht, jetzt wenn wir mal nach vorne denken, ja, wo kommt denn der nächste Corona-Impfstoff her? Das muss ja nicht wieder ein deutscher Impfstoff sein. Das wäre schön, wenn es wieder aus Deutschland käme. Aber er kann ja aus den USA, aus Frankreich kommen, möglicherweise aus China. Also da wäre Nationalismus sicherlich der falsche Weg. Wichtig ist, dass wir uns da, wie gesagt, gut vernetzt aufstellen, dass wir Zugriff haben. Natürlich brauchen wir auch hier vor Ort Produktionskapazitäten, wie auch in anderen Ländern. Aber eben, ich glaube, da zählt wirklich der Netzwerkgedanke, weil, wie gesagt, das Virus ist global, die Lösung ist wahrscheinlich auch global. Und da werden wir als Deutschland alleine nicht im Alleingang die Lösung finden können.
Wir sprechen ja gerade auch viel über Lieferketten im ganz anderen Zusammenhang, und zwar in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine. Ja, da geht es dann eher um Gasversorgung, die ist plötzlich gar nicht mehr so sicher in Deutschland. Wie schaut es aus mit der Gesundheitsversorgung? Ist der Krieg dort auch relevant für die Gesundheitsversorgung in Deutschland und Europa?
Also unsere Sorge gilt im Augenblick tatsächlich der Versorgung vor Ort in der Ukraine, aber auch der Menschen in Russland, die durch die Sanktionen betroffen sind, mehr als dass uns die Sorge umtreiben würde für die Versorgung in Deutschland. Also man kann sagen, dass jetzt unmittelbar, akut dort keine signifikanten Störungen zu verzeichnen sind. Dafür ist dann der Impact auch der Produktion in Russland und Ukraine zu gering. Was wir wohl sehen ist, dass sowohl Ukraine als auch Russland beides Länder sind, wo auch klinische Studien durchgeführt werden. Das heißt, hier geht es auch darum, Patienten, die bereits in klinischen Studien waren, weiter gut zu versorgen, aber auch sicherzustellen, dass wir nach wie vor natürlich auch, dass wir in dem Fall auch vielleicht auf andere Länder umschwenken können, um hier mögliche Ausfälle zu kompensieren. Ja. Gleichzeitig eben den Menschen vor Ort eben auch zu garantieren, dass dort Patienten, die in Studien waren, weiter versorgt werden.
Blicken wir mal auf die Geschwindigkeit in der Impfstoff- und Medikamentenproduktion. Es dauert ja normalerweise viele Jahre, bis ein Medikament zugelassen ist. In der Pandemie ging es dann bei den Impfstoffen plötzlich deutlich schneller. Ist das so der neue Standard jetzt in Zukunft, auch insgesamt im Gesundheitswesen?
Ja, das würden wir uns sehr wünschen. Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Es war ja positiv und erstaunlich zu sehen, wie schnell die Weltgemeinschaft zusammengekommen ist in der Pandemie, in der ersten Pandemiephase und echt zusammengearbeitet hat, um zunächst mal überhaupt zu schauen, welche möglichen Impfstoffkandidaten gibt es denn. Da hat man dann Gott sei Dank einige gefunden. Da war ja vorher schon jahrelange Forschung, Investitionen reingeflossen. Gott sei Dank gab es diese Plattformen, ja, in Deutschland, aber auch in den USA, in China teilweise. Und man hat dann sehr pragmatisch zusammengearbeitet, um zu schauen, wie kann man möglichst schnell auch diese Impfstoffkandidaten dann qualifizieren. Man muss ja schauen, sind die sicher, sind die effektiv. Dazu braucht es groß angelegte klinische Studien. Da reden wir über 30, 40, 50.000 Studienteilnehmer. Die muss man dann auch relativ schnell aufsetzen, diese Studien. Da war man relativ unbürokratisch.
Das ist eine ganze Menge.
Das ist eine ganze Menge, ja. Das hat man relativ schnell geschafft. Und man hat es geschafft, dann im sogenannten Rolling Review quasi parallel zur Durchführung dieser klinischen Studien, dauern meistens so 9 bis 12 Monate ungefähr, hat man es geschafft, eben nicht bis zum Ende zu warten, dann alle Daten, alle Erkenntnisse auszuwerten, sondern quasi während man die Studie durchgeführt hat, immer an Milestones schon geschaut, was sagen die Daten, was lernt man hier, um dann am Ende eben auch Zeit zu gewinnen und möglichst schnell auch in die Zulassung zu kommen.
Viele Menschen haben sich ja aber doch gefragt, ja, wie kann das so schnell gehen plötzlich und dabei die Sicherheitsstandards aber gleich bleiben? Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist es eher so, dass verschiedene Phasen parallel gelaufen sind.
Genau, da liefen Phasen parallel. Also aus meiner Sicht gab es da keine Abstriche bei den Sicherheitsstandards. Wir hatten selber ja eine Studie von 35.000 mit 35.000 Menschen, die teilgenommen haben. Die Daten wurden sauber erhoben, hat eben einiges parallel machen können. Ja, und ich glaube, das ist eine gute Erfahrung, die man aus meiner Sicht auch durchaus auf die Entwicklung anderer Therapien übertragen könnte. Warum machen wir das nicht auch in der Krebsforschung? Auch da. Und insbesondere da sterben ja heute mehr Menschen als an Covid jemals gestorben sind. Und auch da wäre es natürlich, wäre es eine tolle Chance zu sagen, wie kann man auch da regulatorische Verfahren standardisieren, schneller werden, auch da länderübergreifend arbeiten, wie in der Corona-Pandemie, und auch diese Idee von dem Rolling Review durchaus auch für andere Projekte einsetzen.
Nun war bei Covid halt der politische und der wirtschaftliche, gesamtwirtschaftliche Druck einfach extrem hoch, sodass man da sich solche neuen Strukturen hat einfallen lassen. Sehen Sie da eine realistische Chance, dass das bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten, wie Sie gerade beschrieben haben, auch Realität wird?
Ja, die Hoffnung besteht. Natürlich hat Covid eine ganz andere Öffentlichkeitswirksamkeit, eine ganz andere Dringlichkeit erzeugt, weil man eben auch damals nicht wusste, wo führt die Pandemie hin, wie gefährlich wird das werden für uns. Ja, ich würde mir die gleiche Dringlichkeit wünschen. Da ist Arbeit zu tun. Ja. Wir werden auch nicht aufhören, in die Richtung zu arbeiten und dafür zu kämpfen. Da geht es auch wiederum darum, dass man hier Partnerschaften mit den regulatorischen Behörden findet, dass man mit dem Gesetzgeber zusammenarbeitet, vielleicht da auch ein paar Änderungen im doch relativ starren Nutzenbewertungssystem zu erreichen. Und wenn das gelingt und man vielleicht schneller arbeiten kann, auch Daten aus der Versorgungsrealität einsetzen kann, die schneller verfügbar sind, um auch den Nutzen eines neuen Präparates nachzuweisen, dann, glaube ich, lässt sich da Zeit gewinnen und für Patienten ein echter Vorteil erzielen.
Blicken wir ganz zum Schluss nochmal in die Zukunft. Covid war ja sicherlich einmalig mit Blick auf die letzten Jahrzehnte, was Pandemien angeht. Jetzt haben wir gesehen mit den Affenpocken, plötzlich war aber schon neuer Erreger im Umlauf. Es geht also ganz schnell, dass da etwas in einer globalisierten Welt sich verbreitet. Wie oft werden uns solche Pandemien in den kommenden Jahrzehnten noch begegnen? Was meinen Sie?
Schwer zu sagen. Also da habe ich wahrscheinlich auch keine bessere Kristallkugel als Sie. Fakt ist, Sie haben es gesagt, es sind schon neue Pandemien wieder im Anmarsch gewesen. Wir haben auch das Thema der antimikrobiellen Resistenzen auf dem Radarschirm. Auch da sterben viele Menschen, zum Beispiel Tuberkulose und anderen sehr ernsthaften Krankheiten weltweit, vor allen Dingen auch natürlich in Entwicklungsländern, in Schwellenländern. Das heißt, Vorbereitung ist hier das Gebot der Stunde. Ja. Und ich habe vorhin erwähnt, es braucht internationale Netzwerke, es braucht aber auch Rahmenbedingungen, dass nicht nur öffentliche, sondern auch private Investoren bereit sind zu sagen, ja, wir investieren auch in die Entwicklung von neuen Wirkstoffen hier. Das sind ja hochriskante Investitionen. Man weiß ja nie genau, sagt uns eben, welche Pandemie wird überhaupt kommen, in welcher Menge wird überhaupt dann ein Medikament, ein Impfstoff gebraucht. Das heißt, man investiert eigentlich ins Blaue. Dazu braucht es im Grunde genommen eben auch ein starkes Rahmenwerk für den Patentschutz. Ich habe es vorhin erwähnt. Aber möglicherweise auch gezielt Investitionen in der öffentlichen Hand. Vor allen Dingen, wenn es eben um Wirkstoffe geht bei möglichen viralen Infektionen oder antimikrobiellen Infektionen, wo man eben heute noch gar nicht weiß, wann und wie viel gebraucht werden wird.
Das heißt, es werden weitere Pandemien kommen und um das zu verhindern, da brauchst du eine starke Staatengemeinschaft, die da zusammensteht und die auch sich vernetzt und dagegen vorgeht und gemeinsam dagegen arbeitet. Das war das Agenda-Spezial mit Andreas Gerber, Vorsitzender der Geschäftsführung von Janssen Deutschland. Herr Gerber, ganz schönen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Ernst. Dankeschön.
Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Sie finden uns kostenlos überall dort, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple, Google, Deezer und vielen weiteren Portalen. Mein Name ist Philipp Eins. Ganz schönen Dank fürs Zuhören.
Agenda Spezial, der Politik-Podcast, der in die Tiefe geht. Weitere Informationen unter www.agenda-podcast.de.